Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Und wir schauen hier bei Fazit nach Dresden. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. 35.000 Menschen bei der Unteilbar-Demonstration für Solidarität statt Ausgrenzung. Mit dabei auch Kulturschaffende, Caroline Emke zum Beispiel, nicht mit dabei, die CDU. Ein Rundgang außerdem zu den Kunstinstallationen auf der Ruhr-Triennale. Man findet sie unter anderem in der Mischanlage einer alten Kuckerei. Black Fashion. Es geht nicht nur um Kleidung, sondern auch Haare in einer Ausstellung über Modedesign aus West- und Ostafrika im Berliner Kunstgewerbemuseum. Und beim Kunstfest Weimar kam heute eine Inszenierung von Katie Mitchell zur deutschen Erstaufführung. Heißt Zauberland. Und wie es war, das erfahren Sie gleich. Vor knapp einem Jahr gingen 100.000 Menschen im Namen von Unteilbar auf die Straßen für eine offene, freie Gesellschaft, für Solidarität statt Ausgrenzung, so das Motto, damals im Oktober 2018 in Berlin. Und in Dresden gab es heute eine weitere Unteilbar-Demonstration. Dahinter stehen ja nicht nur hunderte Organisationen, die sich zu diesem Bündnis zusammengetan haben, sondern auch Einzelpersonen, Prominente wie Jan Böhmermann, Eva Menasse oder Caroline Emke. Und beobachtet hat für uns Nadine Lindner das alles aus unserem Hauptstadtstudio zurzeit in Dresden. Frau Lindner, 35.000 Teilnehmer sollen das gewesen sein. Das wären ja im Vergleich zur Veranstaltung in Berlin im letzten Jahr nur ein Drittel. Ist es also ein Misserfolg heute?
Nein, eigentlich ganz im Gegenteil. Das wird als deutlicher Erfolg hier in Dresden gesehen. Und meiner Ansicht nach ist das auch durchaus berechtigt, das positive Fazit zu ziehen. 25.000 Teilnehmer waren angemeldet von den Veranstaltern. Jetzt 35.000 wurden am Nachmittag gesagt. Im Laufe des Abends wurden dann von Seiten der Veranstalter diese Zahl nochmal nach oben korrigiert. 40.000 ist jetzt die letzte Zahl, die von Seiten von Unteilbar genannt wurden. Zahlen der Polizei habe ich bislang noch keine. Deswegen muss man jetzt erst mal mit den Zahlen des Veranstalters arbeiten. Man ist aber auch auf einer inhaltlichen Ebene zufrieden, wenn man sagt, es ist ein deutliches Zeichen, dass man heute in Dresden gegen den Rechtsruck gesetzt hat, aber auch gegen Ausgrenzung. Oder man hat sich dafür ausgesprochen, dass im deutschen Staat, aber auch im Sozialstaat alle Gruppen ihr Recht finden und nicht als Konkurrenten markiert werden. Also das heißt zum Beispiel Rentner und Flüchtlinge, sondern dass alle gemeinsam in diesem Land leben können. Dahinter standen 400 Initiativen und Gruppen. Ich nehme jetzt nur mal ein paar raus. Sozialverbände waren da, Klimaaktivisten, Gewerkschafter, Parteienvertreter eher aus dem linken Spektrum, Mieteraktivisten und einige haben darauf hingewiesen, dass es tatsächlich die größte Demo war, die Dresden seit der Wende gesehen hat. Also das heißt noch größer als Pegida in ihren Hochphasen.
Mhm. Wer hat sich denn da heute zu Wort gemeldet? Vielleicht auch Kulturschaffende?
Ja, da waren ein paar Kulturschaffende dabei und da habe ich mal zwei Stimmen rausgesucht von den Kulturvertretern, die ich persönlich ganz bemerkenswert und interessant fand. Da ist zum einen Karina Schlewitt, das ist die Intendantin des Festspielhauses Hellau in Dresden, das ja vielen auch weit über die Stadtgrenzen hinaus ein Begriff ist als internationale Bühne, vor allem für Live-Künste. Und Karina Schlewitt hat dann bei der Auftaktkundgebung Folgendes gesagt.
Wir sind als Dresdner Kulturinstitutionen Teil der Zivilgesellschaft. Wir zeigen gemeinsam Haltung für Vielfalt, Solidarität und Respekt. Dafür brauchen wir ein demokratisches Umfeld, ein weltoffenes Dresden.
Tja, wir brauchen ein demokratisches Umfeld und diese Aussage ist besonders bemerkenswert, denn das Festspielhaus Hellerau steht unter Druck von Seiten der AfD, denn die AfD-Fraktion in Dresden, die hält Hellerau für ein experimentelles Groschengrab und will die Aufführungsstätte als Kulturbetrieb abwickeln und dann umwandeln in eine Vermietungsimmobilie und das könnte nur der Vorbote sein in Angriffen auf Finanzierung von Kulturbetrieben, aber auch von Institutionen der Zivilgesellschaft. Das ist mir hier immer wieder im Wahlkampf begegnet. Und die zweite Stimme, die ich bemerkenswert finde, ist Caroline Emke, die Publizistin, die Sie eben schon angesprochen haben. Die hat sich ja häufig schon mit dem Thema Populismus auseinandergesetzt, unter anderem in ihrem Buch Gegen den Hass. Und heute hat sie dann kurz vor den Abschlusskonzerten noch Folgendes gesagt.
Ich will nicht begründen müssen, dass es keine Invasion gibt, keine Umvolkung, so wie ich nicht begründen will, dass es keinen Osterhasen gibt. Wir verlieren Zeit, die wir uns mit den ernsthaften politischen und sozialen Fragen unserer Gegenwart beschäftigen könnten.
Tja, wir verlieren Zeit für die wirklich wichtigen Fragen, weil wir uns mit dem Hass der anderen beschäftigen. Das war Ihre Botschaft und auch nochmal den Appell, die eigenen Themen, auch die eigenen Utopien zu pflegen und nach vorne zu treiben.
Wie war denn die Stimmung heute bei dieser Veranstaltung?
Ich würde schon sagen, zu den größten Teilen eigentlich ausgelassen. Es war ein großes Altersspektrum, das fand ich auch interessant. Viele ältere Menschen waren dabei, aber auch Familien mit kleinen Kindern, die da rumliefen. Ich habe dann auch nochmal gefragt, so beim Abschlusskonzert, wo die Leute so herkommen. Der größte Teil, der mir begegnet ist, kam vor allem aus Ostdeutschland, verschiedenen Städten, aber auch viele aus Sachsen und Brandenburg. Aber man hat schon gemerkt, finde ich, es war jetzt nicht so richtig Partystimmung, sondern das hatte auch ernstere Untertöne. Und das ist, finde ich, nicht verwunderlich, einfach vor dem politischen Hintergrund, vor dem wir uns im Moment hier befinden in Sachsen und in Brandenburg.
Und auch vor den bevorstehenden Wahlen. Man kann sich vorstellen, dass diese Unteilbar-Demo heute auch als Wahlkampfveranstaltung genutzt wurde, für die nämlich, die mitgemacht haben, aber auch für die anderen, die explizit nicht teilnahmen, nämlich die CDU. Hat sie sich denn damit einen Gefallen getan?
Tja, das kommt so ein bisschen drauf an, wen man da fragt. Also Hintergrund ist, der Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU, der hat gesagt, er kommt nicht zur Unteilbar-Demo, hat dafür auch verschiedene Begründungen geliefert. Er hat gesagt, naja, die Position, die hier zum Thema Pro-Seenotrettung vertreten wird, aber auch die viele Kritik, die es zum Beispiel am sächsischen Polizeigesetz, an dem neuen gibt, damit ist er nicht zufrieden, das kann er nicht teilen und er möchte auch nicht mit der Antifa zusammen auf eine Veranstaltung gehen. Es hat ihm sehr viel Kritik bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eingebracht, weil es gibt seit Jahren die Klage, dass die CDU sich ziemlich wegduckt, wenn es um zivilgesellschaftliches Engagement gegen rechts geht. Auf der anderen Seite ist es so, dass Kretschmann natürlich ziemlich unter Druck steht und ich vermute mal, dass seine politstrategische Überlegung dahinter gewesen sein wird, naja, die Leute, die zur Unteilbar-Demo gehen, die wählen mich eh nicht, die wählen irgendwas anderes und er wäre damit vielleicht ein Risiko eingegangen, konservative Wähler zu verlieren, um die er hier wirklich kämpft auf ganz vielen Veranstaltungen, aber ich finde, richtig geschickt ist es nicht. Man muss ihm allerdings eine Sache zugutehalten, Michael Kretschmann war bei anderen Demonstrationen dabei, zum Beispiel als es in Ostritz gegen das Neonazi-Festival ging in diesem Jahr, dort hat er sich beteiligt und Flagge gezeigt. Also es ist jetzt nicht so, dass er immer fehlt. Kurzer Blick noch auf die Politprominenz, die hat heute tatsächlich nicht gefehlt in Dresden, die kam aber dann schlicht und ergreifend nicht von der CDU, sondern von der SPD war dabei Finanzminister Olaf Scholz, für die Grünen Annalena Baerbock, die Parteichefin und auch Katja Kipping, die linke Parteichefin, die ja hier auch aus Dresden kommt.
Nadine Lindner mit Beobachtungen von der heutigen Unteilbar-Demonstration in Dresden. Morgen ist sie in Chemnitz beim Bürgerfest und da werden wir uns auch noch mal hier bei Fazit unterhalten. Und von Dresden geht es nach Weimar in Thüringen, wo auch demnächst gewählt wird, allerdings erst am 27. Oktober. Und gerade in diesem Jahr schwingt die politische Lage im Land beim Kunstfest in Weimar auch so ein bisschen mit. Es gibt viele politische Veranstaltungen, man reflektiert 100 Jahre Weimarer Republik. Darüber haben wir bei Fazit ja auch schon am Mittwoch berichtet. Heute dann ein Höhepunkt des Kunstfestes mit dem Musiktheater Zauberland, inszeniert von Katie Mitchell, erstmals in Deutschland aufgeführt. Für Fazit war unser Kritiker Bernhard Doppler da. Herr Doppler, das muss ja so eine Melange aus Schumanns Dichterliebe, Nahostkonflikt und zeitgenössischer Musik gewesen sein. Also bleiben wir vielleicht zunächst mal beim Inhalt. Worum ging es denn?
Naja, das ist gar nicht so leicht zu erklären. Es ist eigentlich ein Liederabend mit surrealen Bildern. Man kann vielleicht eine Geschichte daraus rekonstruieren, aber nicht ganz klar. Es ist wahrscheinlich die Sängerin, die den Liederabend Dichterliebe singt, auch tatsächlich eine Opernsängerin, die aus Syrien Exil in Deutschland, in Köln womöglich ansucht und nun von schweren Träumen und Traumata geplagt werden. Das ist eigentlich der Hintergrund dieses Musikabends, dieses Liederabends, dieses theatralischen Liederabends, so würde ich es bezeichnen. Ein Liederabend, der eben nicht nur, wie Sie sagten, Schumanns Dichterliebe gilt, sondern auch einer Weiterführung dieses Liederabends, nämlich Bernard Foucaults Zudichtungen, Zukomponierungen.
Das ist ein französischer Komponist.
Lyrik. Ein französischer Komponist und Opernintendant übrigens auch.
Wir hören mal kurz in einen Ausschnitt rein. Thank you. Ja, da hört man den Zusammenprall von Schumann und zeitgenössischer Musik, von Deutsch und Englisch. Bernhard Doppler gesungen von einer amerikanischen Sopranistin Julia Bullock. Ist das noch ein Geheimtipp oder ist sie schon ein Star?
In Amerika ist sie bestimmt schon ein Star. Der Komponist John Adams komponiert nun schon eigens Opern für sie, aber ist noch ein sehr junger Star. Und vielleicht auch ganz interessant in diesem Zusammenhang, sie ist im Museum of Modern Art Artist in New York, Artist in Residence, also in einem Museum, nicht in einem Opernhaus, um die Stimme Amerikas oder die Geschichte der Stimme Amerikas an verschiedenen Beispielen zu demonstrieren. Und diese Stimme ist tatsächlich ein Ereignis und sehr interessant, auch in diesem Liederabend. Wir haben ja hier auch manchmal ganz metallische Höhen, aber dann auch wieder Tiefen, die fast an Jazz erinnern, gehört. Also die Stimme gestaltet das, diesen Liederabend, noch dazu in dieser Verbindung mit der modernen Übermalung, doch zu einem ganz interessanten Ereignis. Und auch der Pianist Cédric Dibergien, den wir gehört haben, macht aus dieser Komposition doch ein sehr interessantes Erlebnis. Sicherlich, es ist Musiktheater durch die Inszenierung von Katie Mitchell, die aber sehr minimalistisch daherkommt. Es sind keine Videoinstallationen, wie man es sonst bei Katie Mitchell erwartet, sondern es sind lediglich vier stumme Darsteller, die diese Sache, die diese Handlung, diese Traumata geradezu zeremoniell noch bedienen. Sie schieben ein Bett beispielsweise herein oder arrangieren fast surreale Bilder mit Vögeln, die oder ganz kleinen Puppen in Glaskästen, die sie reinschieben und wieder wegtragen, oder sie bilden den Traum der Heldin oder der Sängerin nach von ihrem wahrscheinlich in Aleppo verstorbenen Mann, decken ihn dann mit einer blutenden Decke zu. So ist dieser Abend gestaltet. Also in gewisser Weise eine Illustration der Lieder durch surreal arrangierte Bilder von vier stummen Darstellern.
Und wie fällt Ihr Urteil aus?
Mich hat das schon sehr berührt. Es ist wirklich interessant, Frau Bullock zuzuhören. Und die Instrumentalisierung, die politische Instrumentalisierung dieser Lyrik klappt hier eigentlich ganz gut. Den Konflikt über Traumatas darzustellen, über Musik und gleichzeitig dadurch dieser Musik und natürlich auch der Dichtung von Heinrich Heine, einer Dichtung, die auf der einen Seite Liebesglück, aber auch Liebestrauer in wirklich eigentlich schon im 19. Jahrhundert surrealen Bildern darstellt, das scheint mir doch sehr überzeugend und eindrücklich gelungen zu sein und hebt dann den Abend weit über einen konventionellen Liederabend hinaus.
Bernhard Doppler über Zauberland, eine Inszenierung von Katie Mitchell, war heute Abend beim Kunstfest Weimar erstmalig in Deutschland zu sehen und die Möglichkeit besteht morgen im Deutschen Nationaltheater in Weimar nochmal. Das Kunstfest, das geht noch bis zum 7. September. Und jetzt einmal tief in den Westen des Landes zur Ruhrtriennale, wo es nicht nur Bühnenproduktionen an spektakulären Spielstätten zu sehen gibt, Tanz, Theater, Schauspiel, Oper, Popkonzerte, sondern immer auch Kunst. Und diese Kunstinstallationen sind ebenfalls auf verschiedene Orte im Ruhrgebiet verteilt, zum Beispiel in Bochum um die Jahrhunderthalle herum. Stefan Keim hat sich die Arbeiten mal angeschaut und war unter anderem auch dafür in der Mischanlage der Kokerei Zollverein in Essen. Da gibt es eine Ausstellung mit dem passenden Namen Mixing Plants mit Videoarbeiten von Tony Cox, einem amerikanischen Künstler.
Die Mischanlage der Kokerei Zollverein ist ein beliebter Ort für Partys. Die Trichter geben dem dunklen Raum eine düster-poetische Atmosphäre. Bis Ende September flimmern hier nun die Videos, die der US-Amerikaner Tony Cox zusammenmontiert hat. Es sind Collagen aus journalistischen und wissenschaftlichen Texten über Popmusik, oft farbig hinterlegt, historischen Filmaufnahmen und Musiksamples, die über Kopfhörer abgespielt werden. Es geht um die wirtschaftliche Bedeutung von Popmusik, um die Ideen der einzelnen Musiker, auch um Popmusik als Folterinstrument. Instrument. Nur an einer Stelle kommen Geräusche direkt aus Lautsprechern. Es ist die einzige Arbeit, die Tony Cokes neu für das Ruhrgebiet erarbeitet hat. Sie heißt Selected Ruhr Sounds Scenes. Der einzige Song, der in dieser Videoinstallation zu hören ist, stammt von der Essener Metalband Creator. Die projizierten Texte hat Cokes aus Interviews mit Leuten zusammengestellt, die seit langem die Musikszene im Ruhrgebiet beobachten. Die Äußerungen sind zum Teil zweifelhaft. Da sind sehr persönliche Erinnerungen dabei, die etwas Allgemeingültiges bekommen, weil nicht klar ist, von wem die Zitate stammen. Dass Rock und Metal an der Ruhr besonders stark vertreten sind, weil die Kinder der Stahlarbeiter keinen Sinn für Avantgarde-Musik haben, klingt ziemlich klischeehaft. Die Ausstellung Mixing Plant, das ist die englische Übersetzung von Mischanlage, hat auch einige interessante Gedanken zu bieten, aber sie ist nur für Eingeweihte verständlich. Wer sich in der Popszene nicht gut auskennt, erlebt wenig mehr als ein Dauerfeuer kryptischer Texte. Englische Sprachkenntnisse werden ohnehin vorausgesetzt. Mixing Plant ist reizvoll für Nerds, entwickelt darüber hinaus aber wenig Anziehungskraft. Verständlicher sind die Aussagen in der Videoinstallation Alilengi von Barbara Enes. Verteilt im Stadtraum Bochums und im Festivalzentrum Third Space gegenüber der Bochumer Jahrhunderthalle erzählen Menschen auf kleinen Bildschirmen, was der Begriff Solidarität für sie bedeutet. Die meisten sind Griechinnen und Griechen. Alilengi heißt Solidarität auf Griechisch.
Die Griechinnen und Griechen haben sicherlich eine Vorreiterposition. Dort wurden seit 2011 unzählige Solidaritäts-, Gesundheitsbildungs-, Sozialorganisationen gegründet. Und sie haben eine langjährige Geschichte mit der Aufnahme von Geflüchteten und eigenen Erfahrungen von Flucht und außerdem mit der Gastfreundschaft.
Barbara Enes sieht in Europa eine neue Solidaritätsbewegung. Der Überlebenskampf während der Wirtschaftskrise habe viele Griechen zusammengeführt. Das könne auch in anderen Ländern geschehen, meint die als Bühnenbildnerin bekannt gewordene Künstlerin. Für ihr Videoarchiv der Solidarität wird sie auch in Bochum Interviews führen.
Natürlich ist es ein Diskurs der Hoffnung und es werden bewusst Botschaften gesendet. Meiner Ansicht nach leben wir aber auch in einer Zeit, in der deutliche Haltungen gefordert sind.
Die beeindruckendste Installation der Ruhr-Triennale heißt Bergama Stereo und steht im Turbinenhaus hinter der Bochumer Jahrhunderthalle. Der in Istanbul lebende Musiker und Künstler Cevdet Erek hat eine architektonische Klangskulptur errichtet, die dem Pergamonaltar nachempfunden ist. Das Publikum kann eine breite Treppe hinauf und hinunter gehen und den Altar umkreisen. Aus 30 Lautsprechern kommen verschiedene Tonspuren, die diesen Gang zu einem Klangerlebnis machen. Die Skulptur steht in der Halle der großen historischen Turbine gegenüber. Kunstwerk und Maschine kommunizieren quasi Auge in Auge. Cevdet Erek setzt die Grundidee der Ruhr-Triennale um und reagiert mit seiner Installation direkt auf das Industriedenkmal. In der Turbinenhalle wird es einige Musikperformances geben. Sie könnte der coolste Ort der diesjährigen Ruhr-Triennale werden.
Die Turbinenhalle hinter der Bochumer Jahrhunderthalle, the place to be, also bei dieser Ruhr-Triennale, sagt unser Kritiker Stefan Keim. Die Ruhr-Triennale, die geht noch bis Ende September. Die Innsbrucker Festwochen hingegen, die Festwochen also der alten Musik, die sind heute Abend mit einer letzten Opernpremiere ins Finale eingelaufen. La Dori heißt sie, von Pietro Antonio Cesti. Und nach den Kulturnachrichten werden Sie erfahren, ob Sie das Stück und den Komponisten dringend kennenlernen sollten, falls Sie das noch nicht tun.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Ulrich Lipka.
Die Computerspielmesse Gamescom hat abermals einen Besucherrekord gebrochen. Auf das Gelände der Kölner Messe kamen rund 373.000 Besucher, teilten die Veranstalter mit. So viele waren es noch nie in der Geschichte der 2009 gestarteten Messe. Im kommenden Jahr findet die Gamescom zweimal statt, in Köln und auch in Singapur. Martin Schütz.
Die Gamescom ist in den vergangenen Jahren moderner geworden. Zunehmend kommen auch Frauen auf die Messe. Vor 9 oder 10 Jahren waren die Besucher fast ausschließlich männlich. Mittlerweile sind ein gutes Drittel Besucherinnen. Was auch daran liegt, dass die Spieleindustrie sich zumindest in Teilen in kleinen Schritten von allzu sexistischen Klischees und Rollenbildern verabschiedet. Zum Beispiel gibt es Actionspiele, in denen die Käufer entscheiden können, ob sie einen Helden oder eine Heldin spielen wollen. Bei den Besucherinnen der Gamescom kommt das gut an.
Die US-Einwanderungsbehörde ICA hat eine kostenlose Notfallnummer abgeschaltet. Die Hotline sollte Einwanderer in Haftanstalten dabei unterstützen, einen Anwalt zu finden. Zuvor war die Nummer in der Netflix-Serie Orange is the New Black genannt worden. Aus Los Angeles, Katharina Wilhelm.
Die Figuren Blanca und Maritza, die in Abschiebeverfahren in der Serie verwickelt sind, erfahren von dieser Nummer und geben sie in der Haftanstalt weiter. Offenbar hatte es sich dabei um eine echte Nummer gehandelt. Als Reaktion hatte die ICE-Behörde die Hotline dann dicht gemacht. 7 Produzenten und Schauspieler der Netflix-Show haben nun zusammen mit 121 Organisationen, die sich für Immigrantenrechte einsetzen, protestiert und die Einwanderungsbehörde aufgefordert, die Löschung rückgängig zu machen.
Ewan McGregor wird in seiner Star-Wars-Rolle als Obi-Wan Kenobi zurückkehren. Das gab der schottische Schauspieler im Rahmen der Disney-Messe D23 Expo in Kalifornien bekannt. Vorige Woche hatten US-Medien berichtet, dass McGregor mit Disney für dessen Streaming-Dienst Disney Plus über eine eigene Serie um die Figur des Jedi-Ritters verhandeln würde. McGregor schlüpfte schon 3-mal in die legendäre Rolle. Er verkörperte den Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi in den Spielfilmen Star Wars 1, 2 und 3. Der Schauspieler Dominik Horwitz ist bei einer Motorradfahrt in Weimar mit einem Transporter zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Darsteller, Sänger und Autor kam in ein Krankenhaus, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Fahrer des Transporters sei bei dem Unfall am Samstag nicht verletzt worden.
Die Innsbrucker Festwochen der alten Musik haben einen lokalen Helden. Und zwar ist das der italienische Komponist Pietro Antonio Gesti. Dieser Gesti war vor 360 Jahren als Hofkapellmeister in Innsbruck ziemlich produktiv und hat die Stadt dann zu einem quasi Zentrum der italienischen Oper nördlich der Alpen gemacht. Eine der vielen Opern aus Gestis Hand heißt La Dori, zu Deutsch Doris oder die glückhafte leibeigene Dienerin. Eine Verkleidungs- und Verwechslungskomödie, die heute Abend nach mehr als, wenn ich es richtig verstanden habe, 300 Jahren in Innsbruck wieder auf die Bühne kam. Jörn Florian Fuchs, wurde es Zeit für La Dori oder sucht man hier jetzt nach den letzten Unbekannten in der Welt der alten Musik?
Ach, man kann schon sagen, dass es Zeit wurde, vielleicht nicht an allen Opernhäusern oder Barockfestivals auf dieser Welt, aber sicher in Innsbruck. Da gibt es ja den Gesti-Wettbewerb, wo Sängerinnen und Sänger aus der jüngeren Generation sich eben im barocken Fach beweisen müssen. Und da gibt es auch einige hochkarätige Leute, die in den letzten Jahren dann schon auch die internationalen Bühnen betreten haben. Heute ist der Abend auch mit Sängern vorwiegend von dem Wettbewerb besetzt. Und Gesti selber ist ja auch eigentlich eine Opernfigur. Man wundert sich, dass es über ihn noch keine Oper gibt. Er war hin und her gerissen zwischen seiner Rolle als Musikdirektor, als Komponist, auch als Sänger und auf der anderen Seite als Mönch. Und es gibt bei ihm auch so eine Bruchlinie sozusagen zwischen weltlichen und geistlichen Freuden. Und dann ist er auch noch zwischen der Sixtinischen Kapelle und Innsbruck und Wien hin und her gependelt. Also eine ziemlich wilde, verrückte und zeitweise auch wirklich umstrittene Figur, die natürlich hier in Innsbruck absoluten Kultstatus genießt und wenn man auf diese Musik heute schaut, auch nicht ganz zu Unrecht.
Was ist es denn für ein Stück, La Dori?
Also die Handlung, ich habe mir hier ein Handlungsschema erstellt. Eigentlich müssten wir ausnahmsweise tatsächlich irgendwie das Ganze per Videostream jetzt machen.
Ein Organigramm oder so.
Ja, genau, ein Organigramm. Ich müsste Ihnen ein großes Tafelbild eigentlich zeigen. Und wenn ich Ihnen das erklären würde, werden Sie trotzdem noch nicht ganz schlauer. Denn die Innsbrucker Festwochen sagen selber, es ist die verrückteste Liebesgeschichte der Welt. Weiß ich nicht, kann sein, dass es andere gibt, aber diese ist zumindest völlig irre, weil es geht im Grunde, also das Einfachste ist, dass es um Dori und Oronte geht, die dann ganz am Ende nach 3 Akten zusammenfinden. Aber zwischendrin gibt es diverse Leute, die da mit eine Rolle spielen und die kommen auch gerne in Verkleidung an. Also die Dori ist zeitweise der Sklave namens Ali und dann gibt es noch eine Frau, er gibt noch einen Mann in Frauenkleidern.
Natürlich.
Und alle möglichen Verwirrungen. Das geht also wirklich sehr turbulent zu und auch, ja, auch natürlich, heute würde man sagen, kolportagehaft, Soap-Opera-haft, ein bisschen mit ungewöhnlichen Wendungen. Aber Das Inhaltliche ist ja bei vielen Barockopern nicht so zentral, sondern es geht um die Musik. Und da ist Cesti jemand im Frühbarock, ja, 1657 wurde das in Innsbruck uraufgeführt, dieses Stück. Das ist schon ein wunderbarer Klang, der vor allen Dingen eines hat, in den Rezitativen mit ariosen Stellen arbeitet. Also wir haben da nicht, wie dann später bei Händel, die großen Koloraturarien mit vielen Da Capi, sondern es ist tatsächlich in den Rezitativen selber die szenische Handlung drin, die Musik verflochten. Wir haben also zwischen Sprechen, Sprechgesang und ebenso Verzierungen haben wir ja immer wieder Abwechslungen. Es ist so ein Gesamtfluss, der sich daraus ergibt. Und das ist für Sängerinnen und Sänger, aber auch für ein Ensemble durchaus ein gewisser Anspruch, das zu erfüllen, trotz dieser gewissen Gleichförmigkeit eben eine Spannung zu erhalten.
Wir hören mal kurz rein. Ja, Herr Fuchs, Sie haben schon gesagt, das sind Sänger, die beim Wettbewerb bei den Festwochen mitgemacht haben. Haben die das denn gut gemacht?
Also man hat am Anfang gemerkt, dass es schon bei dem einen oder auch der anderen durchaus ein bisschen Reserviertheit gab, eine angezogene Handbremse, ein bisschen Scheu. Das hat sich dann im Laufe des Abends gebessert. Zum Beispiel bei Rupert Anticknapp, der den Oronte gesungen hat, Countertenorpartie ist das. Das war am Anfang doch sehr verhalten, verschattet und leise. Und das wurde dann aber zunehmend wirklich sehr stark und eine sehr klare, schöne Stimme. Überzeugend fand ich auch Francesca Lombardi Mazzulli als Arsi Noé. Das ist die jüngere Schwester von Doré. Und die Doré selber, Francesca Asciotti, die hat es schon sehr, ja, auf einem sehr hohen Niveau angelegt, mit feinen Verzierungen, mit viel Farbe und viel Raum in dieser Partie. Das Ganze wurde interpretiert heute musikalisch von der Accademia Bizantina unter Ottavio D'Antone. Der hat, vielleicht hat er rausgeholt, was rauszuholen war. Mir war es letztlich über diese 3 Stunden ein bisschen dann doch zu gleichförmig. Wobei in diesen eben ausufernden Rezitativen immer im Continuo-Opal schon sehr, sehr abwechslungsreich gearbeitet wurde. Aber so eine gewisse Ermüdung und Mattigkeit hat sich am Ende dann doch eingestellt, so ein bisschen.
Herr Fuchs, sagen Sie noch kurz was überhaupt zu diesen Festwochen der alten Musik, die ja jetzt zu Ende gehen. Wie fällt Ihre Bilanz dieses Jahr aus?
Ach, die Bilanz ist recht gut. Wir hatten den Einstieg mit Merope von Francesco Broschi, ein 6-Stunden-Marathon, der in historischer Aufführungspraxis vor allen Dingen szenisch gemacht wurde, wo man wirklich Kerzenlicht hatte. Das fand ich sehr stark. Jetzt schlagen wir den Bogen zu dem heutigen Abend mit Stefano Vizioli, der das Ganze so halb ironisch, halb historisch, so ein bisschen im Stil der Commedia dell'arte inszeniert hat. Kein großer Aufreger, die Regie mit netten Kostümen, mit feinen Kulissen, so alles sehr gut gearbeitet, handwerklich. Aber ich finde, bei diesen Stücken, die uns doch relativ fern sind, vor allen Dingen inhaltlich, finde ich entweder so einen total historischen Zugriff oder einen wilden von heute, finde ich eigentlich besser als so einen vorsichtig historisierenden Zugriff, den man heute bei der Regie hatte. Das wäre doch so ein kleiner Einwand.
Sagt Jörn Florian Fuchs, unser Opernkritiker, war für Fazit in Innsbruck bei der Premiere von La Dori, komponiert von Pietro Antonio Cesti. Sie ist schon sehr westlich zentriert, die Modewelt, immer noch, auch wenn auf den Catwalks farbige Models laufen, auch wenn sich in den Kollektionen volkstümliche Elemente aus aller Welt finden, also Ethnolook. Es dominiert aber nach wie vor der Blick des Europäers. Das Berliner Kunstgewerbemuseum wechselt nun die Perspektive und zeigt Modedesign aus Ost- und Westafrika. Es geht um die Stoffe, die die Haut bedecken, aber auch um Haare. Die Designerinnen kommen aus Kampala, Dakar und dem Benin. Connecting Afro Futures Fashion Hair Design. Annette Schneider hat diese Ausstellung gesehen.
Von der Decke hängen mehrere elegante schwarze Kleider. Die schulterfreien, weich fließenden Stoffe enden mal in transparenten, meterlangen Schleppen, mal sind sie durchwebt mit schwarzem Kunsthaar. Nur ein paar Schritte weiter eine schwere Motorradjacke. Auf der Brust ein eingelassener, farbiger Streifen, der an traditionelle Weberei erinnert. Die Jacke besteht aus recycelten Autoreifen und bunten Flipflops. Schon angesichts dieser beiden ungewöhnlichen Ideen fragt man sich irritiert, wieso Black Fashion bei uns kaum bekannt ist. Die trockene Antwort von Kuratorin Claudia Banz: westliche Überheblichkeit nach dem Motto:
Das sind die anderen, die sind nicht so wie wir und die haben auch jetzt in unserem Fall nicht so ein Design wie wir. Wir laden da im Gegenteil unseren ganzen Schrott ab. Wir laden unsere ganze abgelegte Mode da ab. Also das ist ja ein ganz weltweiter negativer Zyklus, in dem die Länder des globalen Südens überhaupt keine Chance haben, jetzt auch in Mode, in Design zu zeigen: Hallo, wir haben eigentlich unsere eigene Tradition, wir haben natürlich unsere eigene Produktion.
Das Projekt stellt jetzt 8 Designerinnen und Designer vor. Sie entwerfen Haute Couture und Alltagsmode und verstehen ihre Arbeit alle auch politisch. Sie brechen mit westlichen Schönheits- und Modeidealen, greifen eigene, durch die Kolonialherren unterdrückte Traditionen und Formen auf, entwerfen zum Beispiel Gewänder nach mythischen Figuren, die sie mit punkigen Metallnieten versetzen. Sie nutzen dafür organische Materialien oder, wie Njola aus Kampala, Recyceltes, dessen Verarbeitung sie in Workshops den Slumbewohnern vermittelt, in deren Nähe sie aufgewachsen ist. Und natürlich sind alle Labels im Internet präsent, untereinander vernetzt und sie treffen sich nicht nur auf der Dakar Fashion Week.
Es gibt Fashion Weeks in Nigeria, es gibt Fashion Weeks in Südafrika, es gibt Fashion Weeks in Uganda, es gibt Fashion Weeks in verschiedenen nordafrikanischen Staaten. Also das wird hier gar nicht so rezipiert.
José Hendos Hauptfarbe ist ein sattes Orange-Rot, das an die Erde im tropischen Regenwald erinnert. Ihre weitschwingenden Roben, die raffiniert gefalteten, transparenten Oberteile oder die Hüte mit wehender Schleppe bestehen alle aus einem Material: Baumrinde. Angesichts der extrem umweltschädlichen Textilindustrie suchte die in London lebende Designerin nach Möglichkeiten, nachhaltig zu produzieren. Sie fand sie in ihrer Heimat Uganda, wo seit Jahrhunderten die jährlich nachwachsende Rinde eines Baumes für so ziemlich alles genutzt wird, was man braucht. Diese Tradition, bei der Männer die Rinde stundenlang mit einem Holzhammer behauen müssen, gilt heute als Weltkulturerbe.
As a black designer, my voice usually is never heard.
Als schwarze Designerin im Westen wurde ich lange Zeit ignoriert. Dann entdeckte ich die Geschichte vom Bark Cloth, dem Rindentuch. Das ist meine Passion. Wir haben etwas zu sagen. Und weil ich in meiner Arbeit die Idee der Nachhaltigkeit mit dieser uralten Tradition und meiner Heimat verband, gibt das meiner Arbeit ein Fundament, ein Lebenssinn.
José Hendo wirbt für das Material an Universitäten, auf internationalen Kongressen und Modenschauen. In Uganda gründete sie eine soziale Stiftung, die mittlerweile über 1 Million der Bäume anpflanzte. Wie Kuratorin Claudia Banz versteht auch sie die Ausstellung als Möglichkeit, den Westen aufzuklären über die selbstbewusste, engagierte, innovative Modeszene Senegals und Ugandas.
Wir wollen nicht, dass die Leute denken, Black Fashion sei einfach bunte Kleidung. Nein, es gibt ihr eine Tiefe. Und es ist wichtig, dass diese gedankliche Tiefe nicht überhört und nicht vergessen wird.
Die Ausstellung stellt auch die alten eurozentristischen Hierarchien bürgerlicher Museen in Frage. Als Claudia Banz das Projekt vorschlug, fragten einige Kollegen, ob afrikanische Kleidung nicht eher in ein ethnologisches Museum gehöre.
Da war ich schon auch ziemlich irritiert, weil Mode ist für mich Mode, aber da manifestieren sich noch die ganzen kolonialen Denkmuster, auch gerade was Museen anbetrifft, welches Museum sammelt was, welche Exponate kommen in welches Haus. Und da merkt man ganz schnell auch wieder einmal mit großem Entsetzen, dass es, also wir stecken da echt noch mitten im 19. Jahrhundert.
Sagt Claudia Banz, Kuratorin der Ausstellung Connecting Afro Futures über Mode aus Ost- und Westafrika. Zu sehen noch bis zum 1. Dezember im Berliner Kunstgewerbemuseum. Und jetzt bei Fazit die Kulturpresseschau. Samstag geht der Blick ja auch immer zurück auf die Woche. Aber Klaus Pokatzki hat auch noch Spannendes in den Sonntagszeitungen gefunden.
Ich stehe immer um 4 Uhr Ortszeit auf. Das lesen wir in der Welt am Sonntag. Lesen heißt, dass man allein ist und in diesem Zustand des Alleinseins den anderen trifft, sagt Amélie Nothomb auch noch im Interview. Und das ist für den Kulturpressebeschauer dann schon sehr viel nachvollziehbarer als das frühe Aufstehen morgens um 4. Ich bin ein zu 100% analoger Mensch, erzählt die belgische Schriftstellerin, die weder Handy noch Internet braucht. Es gibt mir mehr Freiheit, kein Handy zu haben, nicht im Netz zu hängen. Ein Lob also für das Analoge. Das Pergament, das handgeschriebene Manuskript, das gedruckte Buch, die Tageszeitung auf Papier, so die Tageszeitung Taz, all diese Dinge braucht heute niemand mehr unbedingt, aber sie existieren doch noch, zumindest als Liebhaberei, schrieb Ambros Weibel. Und so wird die Postkarte möglicherweise auch die elektronischen Grußformen überleben. Sie kann nämlich in diesem Jahr ihren 150. Geburtstag feiern, die gute alte Postkarte. Postkarten spiegelten als Medium stets auch die Gesellschaft, so der Berliner Tagesspiegel. Dazu gehört Erotik ebenso wie zensierte Lebenszeichen aus Konzentrationslagern, erinnerte Alexander Riedel. Inzwischen ist die Bedeutung der Postkarte jedoch gesunken. Beförderte die Bundespost 1982 noch 877 Millionen Stück, waren es zuletzt meist deutlich weniger als 200 Millionen im Jahr. So wie vor fast einem Jahrhundert der schärfste Kritiker, den es in Deutschland je gab, wie die Süddeutsche Zeitung ihn nannte. Alles, was hier ist, würden sie sehr genießen. Es ist ein menschenwürdiges Leben im Weltsommer, malte Alfred Kerr in großen, großen Buchstaben auf schöne Postkarten, die er aus den USA heim nach Deutschland sandte, wenige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg und nun liebevoll wiedergegeben in der Süddeutschen. Der Mensch fühlt ein wunderbares Erschüttertsein, wenn er nach dem Weltunglück aus dem verzwisteten Siechen Europa hier landet. Was würde Alfred Kerr heute aus den USA wohl schreiben? Es ist kaum etwas leichter und langweiliger, als sich über Donald Trump zu mokieren oder zu echauffieren, steht in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Will der Mann doch tatsächlich Grönland kaufen? Schreibt Peter Körte, der die Kaufpläne allerdings nicht einfach so als üblichen Trumpschen Twitter-Gag begreift. Die geostrategischen und sonstigen Vorteile von Grönland werden ja überall betont. Man rückte Putin näher, der sicher auch sofort Alaska kaufen würde, wenn man es ihm anböte. Immerhin war Alaska ja auch schon mal russisch, bis 1867, wie auch das bierselige Jever bei Ostfriesland russisch war, bis 1818. Hoffentlich stellt Putin da nicht nochmal seine Krim-Ansprüche. Es wird ein Ringen zwischen Großmächten wie China, Russland und Amerika um das Land und seine Ölvorkommen geben, war in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu Grönland zu lesen. Die Chinesen engagieren sich sehr stark. Sie bauen Mineralien und seltene Erden ab und beliefern Grönland mit Maschinen. Das sind die Dinge, um die es geht, vor allem Erdöl, sagte im Interview der gebürtige Südtiroler Robert Peroni, der seit vielen Jahren ein Hotel in Grönland betreibt. Friedlich ist es da, solange Trump und Putin nicht die Landesherren sind. Dass wir Lichtjahre von diesem großen Wunschdenken einer weltoffenen, multikulturellen Gesellschaft entfernt sind, wurde in einem Interview im Tagesspiegel festgestellt, aber nicht im Hinblick auf Russland oder die heutigen USA, sondern auf den Osten Deutschlands, wo ja am kommenden Wochenende in Brandenburg und Sachsen neue Landtage gewählt werden. Schlimm genug, keinen anderen Ausweg zu sehen, als rechts zu denken oder gar zu wählen, meinte die Schauspielerin Simone Tomalla im Tagesspiegel-Interview noch, die sich gegen Stimmen für die AfD engagiert. Wie sagte noch die belgische Schriftstellerin Amélie Nothomb in der Welt am Sonntag? Heute haben wir wirklich alle Mittel, alles zu recherchieren, was allein beweist, dass das Internet überhaupt nichts bringt. Denn Internet zu haben und nicht den Zusammenhang zwischen den 30er Jahren zu sehen und dem, was heute passiert, das ist schon eine echte Leistung. Und welche Leistung wird der Wähler erbringen? Die AfD könnte stärkste Kraft werden, lasen wir in der Tageszeitung Die Welt, die uns aufklärte, was diese Partei mit Kunst und Kultur vorhat. Und da kann sich dann manch einer warm anziehen. Würde die AfD an die Regierung kommen, müssten die Kulturstiftungen der Städte und Länder demnach sofort einen Großteil ihrer Unterstützung für Künstlerinnen und Künstler, die etwa mit Toleranzprojekten an Schulen eingesetzt werden, zurückziehen, schrieb Svantje Karich. Und welche Kultur ist der AfD genehm? Svantje Karich zitiert aus dem sogenannten Regierungsprogramm. Wir wollen die DDR-Kunst aus dem Depot holen und dauerhaft ausstellen. Dazu soll es auch ein neues Museumsgebäude der staatlichen Kunstsammlungen Dresden geben. Da dürfte Ex-Volksbildungsministerin Margot Honecker aber freudig um ihr Fegefeuer tanzen.
Das war die Kulturpresseschau und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Marietta Schwarz.